Ja, ich möchte euch herzlich begrüßen zu diesem Klartext oben. Wir haben jetzt den Saal nicht ganz gefüllt, aber mir denkt, es ist ein wichtiges Thema und eine spannende Serie, wo wir drin möchten gehen. Und ich würde gerne beten für uns alle, dass wir genug Konzentration haben. Es ist schon nicht so ganz schwierig, nicht ganz einfach, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Wenn sollte man das als Thema angehen? Wir müssen schon ein bisschen denken. Und ich möchte gerne beten, dass Gott uns hilft, die entscheidenden Punkte für uns mitzunehmen. Vater im Himmel, danke für den Tag, für dein Mitkommen. Und ja, jetzt halt einfach das Nachdenken. Danke, dass wir an dich glauben dürfen. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir vielleicht auch selber gar nicht so sicher, von wo der Glaube überhaupt kommt. Und ein Teil ist, dass du einfach uns gnädig begegnet bist. Und dafür möchte ich dir ganz, ganz vielmal danken, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, vor allem auch den Glauben von unseren Mitmenschen zu verstehen, um ihnen können zu dienen. Danke dir dafür, Jesus. Bist du da mit deiner Gegenwart und füll dir den Raum aus. Amen. Ja, Glauben macht Sinn. Da sind wir wahrscheinlich überzeugt davon. Irgendwie. Sonst wären wir ja nicht gläubig. Es gibt aber ganz viele Menschen, die sagen, Glauben macht überhaupt keinen Sinn. Und das ist eigentlich das Thema, das wir heute oben reingehen wollen. Ich habe hier geschrieben, tragfähige Antworten für die grossen Fragen von unserer Zeit. Zu dem kommen wir dann schon. Aber vielleicht, wenn ihr schon regelmässig am Klartext dabei seid, merkt ihr, oder könnt ihr euch erinnern, dass immer wenn man ein neues Thema anfängt, braucht es fast einfach einen Moment, wo man wie ins Thema einsteigt. Und heute ist das ein bisschen da oben. Und ich hoffe, es wird nicht langweilig, sondern es packt uns irgendwie auch. Wir haben ein ganzes Jahr Klartext. Gut, wir haben nur viermal im Jahr, aber immerhin. Ein ganzes Jahr Klartext investiert, um über Zweifel zu reden. Nicht, weil wir Zweifel kultivieren, verherrlichen, irgendwie so etwas, sondern einfach, weil Zweifel zu unserem Glauben mit dazugehört. Und wir uns dem stellen. Es kann nämlich durchaus etwas bedrohlich sein, wenn wir plötzlich in uns innen Zweifel entdecken. Es mag uns überraschen, es mag uns vielleicht auf dem falschen Fuß verwutschen, wenn wir denken, wie komme ich nur auf so eine Idee, so etwas zu denken. Aber ich habe immer wieder betont, verdrängen ist eigentlich keine gute Strategie. Sondern wir müssen uns diesen Zweifel stellen. Und das ist eine der Herausforderungen von unserer Zeit, dass wir mit so vielen Meinungen konfrontiert sind, über Podcasts, über YouTube, über weiss nicht was. Jemand schickt einem etwas zu, lass mal das ist mega gut. Und plötzlich ist man unsicher. Wir müssen uns diesen Fragen stellen und wir wollen auch ganz bewusst eine Gemeindekultur, wo Fragen willkommen sind, selbst wenn sie kritisch sind oder bedrohlich sind. Wir haben eigentlich nur drei Themenbereiche angeschaut. Was ist mit der Naturwissenschaft, die so die Bibel so stark ablehnt? Kritik an der biblischen Sexualmoral oder der Eindruck, der Glaube funktioniert bei mir gar nicht. Das, was die Bibel verspricht, erlebe ich nicht. Das sind so drei grosse Themenbereiche. Und ich hoffe, wir können Impulse mitnehmen, die uns vielleicht nicht alle Fragen beantworten, aber doch eine gewisse Gelassenheit geben in dem Innen. Weil wir müssen keine Angst haben vor den Zweifeln. Wir müssen nicht Angst haben, dass unser Glaube zusammenstürzt wie ein Kartenhaus, sobald ich eine kritische Frage zulasse. Unser Glaube ist so verlässlich. Das ist meine Erfahrung. Aber was stimmt, ist, dass Glauben anstrengend sein kann. Habt ihr das auch schon erlebt? Die Auseinandersetzung, immer wieder Schritte im Vertrauen zu tun, am Glauben festzuhalten, ist viel anstrengender, als zu sagen, jetzt habe ich den Beweis, jetzt weiss ich es. Aber die Bibel sagt, in dieser bekannten, ich sage, es ist eigentlich wirklich eine Definition von Glauben. Was ist Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Hebräer 11, Vers 1. ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und dass das anstrengend ist, dass man das immer wieder festhalten muss und es gleich nicht ganz packen kann, liegt eigentlich in der Sache, wenn die Definition stimmt. Der moderne Mensch sagt, das reicht mir nicht. Das ist doch viel zu vage. Ich will nicht auf etwas hoffen. Ich will wissen. Ich würde schon an Jesus und die Bibel und was du willst glauben, sobald du mir einen Beweis lieferst. Den glaube ich. Weil die Zeit des Glaubens ist vorbei. Wir sind aufgeklärte Menschen. Seit der Aufklärung im 17. Jahrhundert ist der Mensch nicht mehr einfach so bereit zum Glauben. Er möchte Fakten. Und Fakten, mit denen meint er, ich möchte Beweis. Und wegen dem, ja, ich bin schon die Serie über den Zweifel mit solchen Geschichten eingestiegen, ist das Internet, wenn man danach sucht, und vielleicht auch Menschen in unserem Umfeld, wo wir genau das so gehört haben, ich bin gläubig aufgewachsen. Ich habe all das geglaubt. Ich habe all das gemacht, was man mir gesagt hat. Aber irgendwie bin ich immer stärker angeeckt. Ich habe gemerkt, je länger, je mehr stimmt das nicht mehr für mich. Und je mehr, dass ich angefangen habe, selber zu denken, desto weniger konnte ich glauben. Und desto weniger wollte ich glauben. Weil ich habe gemerkt, irgendwie, das hat nicht verhebt. Und heute glaube ich nicht mehr. Heute nennt man das, es gibt einen Begriff, da könnt ihr euch merken, Dekonstruktion. Wenn ihr auf den stoßt, wisst ihr gerade, um was das geht. Es geht um Menschen, die ihren Glauben hinterfragen und demontieren, würde man auf Berndeutsch sagen, Demontage vom Glauben. Und ich möchte sehr respektvoll Menschen begegnen, die das, sage jetzt mal, durchmachen, ganz neutral formuliert, weil das müssen sehr schmerzhafte Prozesse sein. Muss mal für dich denken, was das bedeuten würde. Dass Sicherheiten wegbrechen, tiefste Gewissheiten, die Begründung der tiefsten Werte im Leben, Lebensziel und das ganze Umfeld verändert sich. Also das muss einen enormen Unsicherheitsprozess auslösen. Und ich glaube, da müssen wir sehr viel Barmherzigkeit und Respekt auch haben. Aber ich möchte hier einsetzen. Wir sind ja eine säkulare Gesellschaft. Das ist der Begriff, den man braucht für unsere Zeit und für unsere Gesellschaft. Und ursprünglich, oder wenn man von Gesellschaft redet, meint man einfach, es gibt eine Trennung zwischen Staat und Religion. Das Gegenbeispiel wäre irgendein islamischer Staat, wo das miteinander verknüpft ist. Afghanistan ist kein säkularer Staat und keine säkulare Gesellschaft. Es ist eine religiöse Gesellschaft. Wir sind ein säkularer Staat und Religion ist etwas Privates. Und ich gehe davon aus, das sind wir als Überzeugung. Also gerade wir als Freikirche, nicht Staatskirche, sondern Freikirche, sollten das eigentlich unterstreichen, dass es da eine Trennung gibt. Dass man nicht automatisch dazugehört, sondern wir reden von einer Bekehrung. Man muss das Leben an Jesus geben. Und dann gehört man zu einer Kirche. Wenn wir aber von unserer Zeit reden, ist eigentlich meistens mehr gemeint. Nicht nur unsere Gesellschaft ist säkular, sondern unsere Mitmenschen verstehen sich selber auch als säkular. Vielleicht kennen sie diesen Begriff nicht, würden es anders nennen. Aber eigentlich sind sie das. Das sind nämlich Menschen, die davon ausgehen, es gibt keinen übernatürlichen Bereich. Es gibt die Welt, es gibt eine Materie, es gibt das, was man anlängen kann, aber es gibt nichts über das raus. Alles hat eine naturwissenschaftliche Erklärung. Also in dem Sinn, säkular, ein Gegensatz zu religiös. Ein religiöser Mensch sagt, es gibt einen übernatürlichen Bereich, einen geistlichen Bereich. Dort gibt es keine Materie. Das kann man in dem Sinn nicht messen, sondern es ist einfach da. Jemand hat in einem Kommentar geschrieben, ich lese es einfach mal so vor. und das kommt euch sicher bekannt vor, ich finde es absurd, für jeden denkenden Erwachsenen an Gott zu glauben, wo es doch niemals auch nur den kleinsten Beweis für seine Existenz gegeben hat. Ich bin offen für jeden, der meint, einen solchen Beweis zu haben, dass er versucht, mir seinen Glauben zu beweisen. Aber bis denn, glaube ich nicht. Habt ihr schon mal im Gespräch ähnliche Aussagen gehört von unseren Mitmenschen? Ich glaube, alle sich nicht als religiös bezeichnen in unserer Gesellschaft, würden irgendwie so argumentieren. Ich möchte hier heute, das ist eigentlich das Ziel von dem heutigen Oben, mal genauer anschauen und fragen, was ist die Grundannahme hinter dieser Aussage? Und wir dürfen auch fragen, stimmt die überhaupt? Da ist ja eine Person, also der Kommentar, geht ja die Person offensichtlich davon aus, dass religiöse Menschen in einem blinden Glauben, um es jetzt mal ein bisschen provokativ zu nennen, leben unterwegs sind. Und nicht religiöse Menschen, die basieren auf dem Standpunkt von Vernunft. Die sind vernünftig und die anderen sind eben gläubig. Als wäre es ein Gegensatz zwischen Glauben und Vernunft. Und das sind all die Geschichten, die man bei Dekonstruktion nachher liest. Ich habe es vorher schon ein bisschen zusammengefasst. Ich habe keinen Beweis gefunden für die Existenz Gottes. Aber ich habe Hinweise gefunden, dass Gott nicht existiert. Es gibt Leid, es gibt Unrecht, es gibt Böses, es gibt Unerklärliches. Und klar, es braucht ein bisschen Mut, selber zu denken. Das ist der versteckte Vorwurf. Religiöse Menschen getrauen sich einfach nicht, selber zu denken. Die hoffen lieber auf etwas. Wegen dem bleiben sie beim Glauben, obwohl sie keinen Beweis haben. Sie haben lieber die Sicherheit. Stimmt das? Geht es hier wirklich um einen Gegensatz? Denken, ein Glauben, gegen Denken. Und vielleicht haben wir noch gar nicht gross darüber nachgedacht, weil das so oft uns begegnet, glauben wir das vielleicht selber. Aber wir dürfen sagen, sorry, das ist ein Denkfehler. Hier geht es nicht um einen Gegensatz. Glauben gegen Denken. Die Annahme, Religion, und da meine ich jetzt nicht nur zu christlich glauben, sondern jeder religiöse Mensch, in dem Sinn sind wir mit allen verbunden, die sich als religiös bezeichnen. Die Annahme, Religion sei eine Sache vom Glauben, während Nicht-Glauben auf Verstand basiert. Das ist eine Täuschung. Das ist eine Selbstillusion. Es stimmt nicht, wenn säkulare Menschen sagen, du glaubst, ich glaube nicht. Ich halte mich an das, was objektiv bewiesen ist. Du glaubst. Warum stimmt das nicht? Es ist klar, ich hoffe, das kommt heute oben durch. Es ist einfach ein anderer Glaube. Ein säkularer Mensch, der sich selber als nicht religiös bezeichnet, ist auch gläubig, aber in einem ganz anderen Glauben. Er ist vielleicht so anders, dass er gar nicht merkt, dass er ein Glauben ist, aber es ist trotzdem ein Glauben. Für das wollen wir nachgehen. Also wenn jemand sagt, früher bin ich gläubig gewesen, jetzt glaube ich nicht mehr. Er hat den Glauben bewunden, oder was auch immer. Das stimmt nicht. Er hat sich bekehrt. Nicht zum Islam. Und das Christentum hat er hinter sich gelassen. Aber er hat sich bekehrt zum neuen Glauben. Zum säkularen Glauben. Nämlich den Glauben, es gibt nur diese Welt. Es gibt nur diese Materie, die man sieht. Es gibt sonst nichts. Es ist manchmal fast ein bisschen peinlich, wenn der Menschen sehr selbstbewusst oder fast aggressiv auftreten und sagen, nur das, was beweisbar ist, ist es wert, dass man es ernst nimmt. Nur das darf als Wort bezeichnet werden. Und merke nicht, dass die Aussage, es gibt keinen Gott, auch eine Glaubensaussage ist. Das ist ein bisschen peinlich. Dass die Aussage, es gibt nur diese Welt, eine Glaubensaussage ist. Eine Glaubensaussage, was keinen Beweis dafür gibt. Stopp, stopp, würde ein säkularer Mensch sagen, seit der Aufklärung haben wir doch gelernt, unseren Verstand zu brauchen. So haben wir uns eben aus den Fesseln vom Glauben befreit. Wir haben gelernt, selbstständig zu denken. Das stimmt. Aber sehen wir, worin der Glaube besteht? Es ist der Glaube an die eigene Vernunft. Du glaubst, dass dein Verstand die Fähigkeit hat, nachzuweisen, dass es keine geistliche Welt gibt. Und wenn wir über das nachdenken, merken wir, wie irrwitzig schon nur der Versuch ist. Wie wollen wir mit unserem Verstand nachweisen, dass es keine geistliche, dass es nichts Geistliches gibt? Wie wollen wir das angehen? Ich habe viel übernommen von diesem Referat, aber diese Folie habe ich selber gemacht und da bin ich fast ein bisschen stolz drauf, weil das bringt es wirklich gut auf den Punkt. Tut doch mal das Zweite, das Dritte überlegen, miteinander diskutieren. Wo unterscheiden sich denn genau religiöse Menschen in ihrem Glauben und säkulare Menschen, die meinen, sie glauben nicht? Könnt ihr mal kurz austauschen, was diese Folie hier aussagt? Ja, okay. Religiöse Menschen wissen, dass sie glauben. Säkulare Menschen glauben, dass sie wissen. Und es ist eine gewisse Symmetrie in diesen Aussagen. Und es ist ja schon so, also die Reihenfolge von Wörtern spielt oft schon eine Rolle. Aber hier für diese Frage muss man doch sich eigentlich eingestehen, in beiden Systemen kommt der Glaube vor. Beide Systeme basieren auf Glauben. Und das ist jetzt nicht einfach plakativ oder als Provokation hier formuliert, sondern lasst uns kurz nachdenken. Wenn jemand sagt, es ist rational, also mit dem Vernunft basiert, dass es nur die materielle Welt gibt, dass es keine geistliche Sphäre gibt. Auf welcher Grundlage könnte man das überhaupt behaupten? Rational bedeutet doch, ich habe Hinweise gefunden, ich habe etwas beobachtet, ich habe etwas erlebt, ich habe etwas gemessen, würde der Wissenschaftler sagen. Ich habe ein Signal gemessen. Aber die geistliche Welt ist ja geistlich. Unser Sinn und ein Messgerät kann per Definition nicht in die geistliche Welt hineindringen. Das ist ein Zirkelschluss, wenn man das verlangen will. Das geht gar nicht. Das ist von vornherein ausgeschlossen. Und wenn jemand sagt, ich brauche einen wissenschaftlichen Beweis, dass Gott existiert. Es tut mir leid, die Definition von einem wissenschaftlichen Beweis, und da gibt es eine gewisse Bandbreite, aber es gibt keinen, der mit einschließt, dass das jetzt in die geistliche Welt hineinkommt. Sondern Naturwissenschaft bezieht sich auf die Welt, auf die materielle Welt. Es ist ein Witz, das zu fordern. Das ist von vornherein ausgeschlossen. Und wegen dem ist es eine reine Annahme, es gibt keine geistliche Welt. Es ist ein Glaube. Absolut vergleichbar zu dem, der sagt, ich glaube, es gibt eine geistliche Welt. Der andere macht genau das Gleiche, sagt, ich glaube nicht, es gibt eine geistliche Welt. Und beide glauben und keiner hat einen Beweis oder ein schlagendes Argument, das als jetzt naturwissenschaftlicher Beweis könnte gewertet werden. Es ist schlicht ein Glaube. Ich glaube an Gott. Du glaubst, dass es Gott nicht gibt. Zwei gläubige Menschen begegnen sich. Ich werde eigentlich immer wieder dafür plädieren, dass man schon fair muss sein, wenn man miteinander redet. Oder wenn man einander in eine Schublade drückt, wenn man übereinander, ich weiß nicht was. Wenn mir jemand sagt, ja, du bist ein religiöser Mensch, beweis mir, dass Gott existiert, dann würde ich sagen, du bist auch ein gläubiger Mensch. Beweis mir, dass Gott nicht existiert. Und kennen kann es. Es gibt hier ganz interessante geschichtliche Episoden, wo eigentlich beleidigt, dass es für beide um einen Glauben geht. Würdet ihr zustimmen, dass das Leben nie einfach war? Dass immer Leid und Schicksal Unerklärliches gegeben hat. Vielleicht früher in der Antike noch fast mehr als heute, weil man ist viel mehr gestorben und so weiter. Sterblichkeit ja brutal hoch. Und Kriege, Despoten und man war einfach im Kaiserreich und umgeschickt worden. Da haben wir schon viel besser. Aber wir kennen auch Leid. Die antike Literatur ist voll von Klagen über unerklärliches Leid. Logisch. Aber es gibt keinen einzigen antiken Schreiber, wo wegen dem, weil es Leid gibt, auf die Idee wäre gekommen, es kann keinen Gott geben. Warum nicht? Weil Menschen im Altertum selbstverständlich davon ausgegangen sind, dass Gott Gott ist. Und der Mensch ist Mensch. Und der Mensch mit seinem Verstand unmöglich in der Lage ist, das Handeln von Gott zu ergründen. Also das Buch vom Hiob ist ein gutes Beispiel für das. Am Schluss läuft ja auf das raus. Mensch, wer bist du? Und so hat der antike Mensch mit einer Selbstverständlichkeit das Leid zwar wahrgenommen, aber wegen dem Gott nicht in Frage gestellt. Seit der Aufklärung, seit der Glaube an Verstand immer stärker wird, wird die Frage nach dem Bösen, nach dem Leid immer stärker. Und ich habe das Gefühl, heute ist das einer der Hauptargumente für die Nicht-Existenz von Gott. Wegen dem Bösen, wegen dem Leid in dieser Welt kann Gott nicht existieren. Wenn es ein Gott wäre, könnte er stoppen und er ist gegen das Böse und er macht es nicht. Leid ist eine Realität, also kann es keinen Gott geben. Die gleiche Ausgangslage. Früher hat es Leid gegeben, heute gibt es Leid. Früher hat man wegen dem Gott nicht in Frage gestellt, heute stellt man wegen dem Gott in Frage. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass sich der moderne Mensch zutraut, mit seinem Verstand einen Grund zu finden, warum Gott das Böse zulässt. Und wenn es keinen guten Grund gibt, dann kann es einfach okay Gott geben. Der Unterschied ist der Glaube an die Fähigkeit vom eigenen Verstand. Können wir das nachvollziehen? Das ist wirklich spannend. Und wir können jetzt die verschiedensten Bereiche von unserem Glauben, von anderen Glaubenssystemen durchgehen und würden überall das Gleiche finden. Wir können nicht beweisen, dass es Gott gibt, aber wir können auch nicht beweisen, dass es keinen Gott gibt. Weil der Gott, wenn es ihn gibt, ist außerhalb von dieser Sphäre, wo man Beweis, wo man Beobachtungen, wo man weiss nicht, was man machen kann. Es ist richtig, wenn religiöse Menschen sagen, ich glaube an eine geistliche Weltsicht. Und ehrlicherweise müssten säkulare Menschen sagen, ich glaube an eine materielle Weltsicht. Ja, jetzt habe ich das vielmal, schon ein paar Mal wiederholt. Wir möchten im Laufe dieser Serie verschiedene Bereiche durchdenken. Was glaubt denn der säkulare Mensch? Und ich möchte mich nicht auf alle Religionen auf der Welt beziehen, weil die meisten Menschen um uns herum sind eben säkular. Und wenn wir mit ihnen reden, treffen wir auf das Gedankengebäude. Dem lohnt es sich, in das hineinzudenken. Es gibt noch einen anderen ganz wesentlichen Beleg dafür, dass der den Glauben ableitet und säkular wird und sagt, ich glaube nicht mehr, nicht den Glauben verloren hat, sondern sich bekehrt hat zu einem neuen Glauben. Und das ist, wenn wir darüber nachdenken, was sind denn die höchsten Werte? Weil die höchsten Werte, die sind so grundlegend, dass sie nicht mehr hergeleitet werden können, sondern sie wie da. Und das ist schon sehr spannend. In unserer Zeit, ich möchte da noch ein bisschen tiefer darauf eingehen, unsere Zeit hat ganz hohe Werte. Zum Beispiel, dass alle Menschen gleich sind. Das ist der wichtigste Wert der heutigen Zeit. Aber man kann das überhaupt nicht begründen. Weil es eigentlich ist es noch ein Überbleibsel von einem christlichen Wert, wenn wir ehrlich sind. Wer sagt, jeder Mensch hat die gleiche Würde und gleichzeitig sagt, es gibt nichts Geistliches und noch an die Evolution glaubt, die ja damit funktioniert, dass sich der Stärker einfach durchsetzt. Das ist ein Widerspruch in sich. Und zwar wirklich ein riesengroßer Widerspruch. Da gehe ich dir ein anderes Mal drauf eingehen. Aber ich finde es schon krass, dass ja, jetzt unsere säkulare Gesellschaft so von oben ab zum Beispiel auf das indische Kastensystem schaut und sagt, es kann doch nicht sein, dass die einen von Geburt einfach so sind, die anderen so. Und das Verurteilen, von mir gesehen zu Recht, aber ich habe eine andere Grundlage. Ich glaube an die Würde des Menschen, weil er im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Wenn jemand argumentiert, es gibt nichts außerhalb von dem, ich weiß nicht, auf welcher Grundlage er die verschiedenen Religionen oder Kastensysteme oder was auch immer verurteilt. Wo führt das hin? Also, Dekonstruktion, Demontage vom Glauben, dass das eine Befreiung wäre in ein Nicht-Glauben hinein, haben wir gesagt, das stimmt nicht. Es ist einfach ein neues Glaubenssystem. Aber vielleicht fragst du jetzt, ja, bringt uns das irgendwie weiter? Wenn wir am Schluss einfach sagen, du glaubst halt an eine geistliche Welt und ich glaube nicht an eine geistliche Welt, ich glaube an eine materielle Welt, können wir uns überhaupt treffen? Meine, heute redet man ja oft, jeder befindet sich in seiner Bubble und kann gar nicht miteinander reden. Und wenn man das jetzt so hört, dann hat man das Gefühl, ja, genau so ist es eigentlich. Beide glauben, keiner hat einen Beweis und jeder bleibt bei ihm und ab und zu wechselt einer, dann feiern wir eine Bekehrung und andere feiern auch eine Bekehrung, wenn jemand nicht mehr glaubt, dann, ja, ist das die Lösung? Könnt ihr? Lass uns doch noch kurz austauschen. Was machen wir mit dem? Vielleicht hast du ja auch noch eine Idee, wie wir den Glauben gleich beweisen können. Das wäre jetzt noch spannend. Aber tauschen wir schnell aus, wie begegnen wir einander? Und sagen wir einfach, ja gut, dann lasse ich dich stehen und du lässt mich stehen, dann sind wir auch am glücklichsten. Wir sind halt zwei Gläubige. Gibt es irgendetwas, was wir tun können? Beweis gibt es nicht. Ich glaube, das gibt es nicht. Aber wie können wir miteinander ins Gespräch kommen? Das ist eine schwierige Frage. Du schon kurz aus. Also, das war jetzt eine extrem schwierige Frage. Ich hätte jetzt gerne ein bisschen mitgehört bei euch. Und das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das habe ich von Tim Keller, der da wirklich extrem gute Arbeit geleistet hat, der so argumentiert, es bringt nichts nach Beweisen zu suchen. Weil es ist von vornherein ausgeschlossen, dass man eine geistliche Welt beweisen könnte. Und es ist von vornherein ausgeschlossen, weil es beweisen, dass es keine geistliche Welt gibt. Aber was man kann nach Fragen suchen, mit denen man die Tragfähigkeit von einem Glaubenssystem testen kann. Das ist jetzt wie eine, nicht beweisen wir und dann ist es klar, das geht nicht. Das hätten wir immer am liebsten, oder? Das wäre jetzt schon lange durchgespielt und dann wäre klar, irgendjemand hat sich durchgesetzt. Das geht aber grundsätzlich nicht. Aber was wir können, ist die verschiedenen Glaubenssysteme nehmen und mit den richtigen Fragen, das braucht Denkarbeit, welche Fragen muss man stellen, dass man sich vergleichen kann, wie tragfähig ein Glaubenssystem überhaupt ist. Sie sind jetzt vielleicht skeptisch, ob das gelingt. Aber ich habe hier eine Liste, die ich persönlich wirklich faszinierend finde. Eine Frage könnte sein, ist mein Glaube in sich schlüssig? In sich kohärent. Ich habe vorher gesagt, dass ich persönlich das eine Schwachstelle finde im Säkularismus, dass man sagt, es gibt nichts außerhalb der Materie, aber gleichzeitig jeder Mensch gleich behandeln will, wenn doch die Evolution sich immer stärker durchsetzt. Also man müsste sagen, das war immer ein Prozess. Der Stärker setzt sich durch, bis der Mensch geht. Und plötzlich sollen wir alle Menschen gleich behandeln und die Schwachen noch pflegen. Es gibt Kulturen, wenn ein Zwilling auf die Welt kommt, wird der eine ausgesetzt und stirbt. Und wir sagen, wie barbarisch. Und wir können ganz gut sagen, ja, Zwilling ist eh schon kritisch. Es sind zwei schwache Babys und indem dass man jetzt den Schwächer aussetzt, gibt man am Stärkeren doch die Chance, dass wenigstens einer überlebt. Das ist durchaus vernünftig. Also nicht, dass ich das jetzt vertritt, aber rein von nicht, dass da Missverständnisse rauskommen. Versteht ihr, was ich meine? Also, dass man sagt, jeder Mensch ist gleich, ist eigentlich nicht schlüssig herleitbar aus einem materialistischen Weltbild. Das wäre eine erste Testfrage. Ist das Glaubenssystem in sich schlüssig? Eine zweite Testfrage, die ist ganz spannend. Wir reden ja über Sachen, die wir nur intuitiv annehmen. Es gibt einen Gott oder es gibt keinen Gott. Wir können uns fragen, stimmt das, was ich im Leben erfahre, mit meinem Glaubenssystem überein? Oder verstricke ich mich in Widersprüche? Kollidiert mein Glaubenssystem mit dem Faktischen vom Alltag? Gibt es da Widersprüche? Wenn ich sage, ich glaube an Gott, dann sagt vielleicht mir gegenüber, was, du glaubst an Gott? Glaubst du etwa auch, dass die Welt einfach geschaffen ist aus dem Nichts? Dann sage ich, ja. Und er sagt, also das ist so ein naiver Glaube. Ja, dann könnte ich zurückfragen, an was glaubst du? Und er sagt, ich glaube an Urknall. Du glaubst, dass es nichts gegeben hat und das ist explodiert und dann ist es etwas gewesen. Ist das so viel rationaler, als zu sagen, es gibt einen Gott und der hat alles gemacht? Es ist eigentlich, ja, ich rede jetzt schon ein bisschen für einen christlichen Glauben, ich spüre es, ich bin da schon sehr überzeugt. Aber wer sagt, ich glaube, ich habe ein materialistisches Weltbild und er sagt, und Materie ist aber einfach da gewesen. Das stimmt eigentlich nicht mit dem überein, was wir in unserem Alltag erleben. Es ist nie etwas einfach da. Es hat immer alles eine erste Ursache. Das haben schon Kirchenväter als Gottesbeweis formuliert. Es muss etwas geben, was der Anfang gemacht hat. Da können wir uns fragen, ist das schlüssig? Also es ist natürlich, wir sind nicht aus dem Schneider, aber wir können ja auch nicht einfach mit Argumenten jemanden überzeugen, weil der andere würde jetzt sagen, ja, weißt du, mit Gott hast du es natürlich schon einfach gemacht. Für alle Fragen sagst du am Schluss, das ist halt Gott. Stimmt, es ist wirklich ein bisschen einfach. Auf der anderen Seite ist es immerhin schlüssig in sich, weil bei ihm es nicht schlüssig ist und ganz viele Sachen im Leben erfahren, die nicht mit meinem Glauben übereinstimmen. Dritte Frage, das ist eine ganz entscheidende Frage. Das ist aber eine, wo wir nachher viel Ehrlichkeit brauchen. Bin ich in meinem Glaubenssystem darauf angewiesen, aus anderen Systemen Sachen auszuleihen? Ich glaube, das würde ich gerne einmal oben mit euch durchdenken. Leid ist so ein Thema. Dass materialistische Menschen, also Menschen mit einem materialistischen Weltbild, ja überhaupt keine Antwort haben für Schicksal. Und wenn Schicksal ihnen begegnet, ja, was machen sie? Sie gehen meditieren. Und man sagt, hä, was soll denn das? Es gibt ja gar keinen geistlichen Bereich. Warum gehst du jetzt meditieren? Sie stellen plötzlich eine Buddha-Statue auf. Sie kommen mit irgendwelchen Ritual, wo man sagen muss, stopp, eigentlich ist das ein Widerspruch. Entweder gibt es eine geistliche Welt, aber du hast gesagt, du glaubst nicht an die. Wieso verhaltest du jetzt so? Ein anderes Thema könnte Umgang mit Tod sein. Wo der materialistische Mensch sagt, man stirbt und es ist vorbei. Mit dem Moment, wo der Körper sich in der Erde auflöst, ist es vorbei. Es gibt ja nichts Geistliches. Und wenn dann ein Todesfall ist von einem neuen Mensch und man fängt plötzlich an von Anleihen machen aus anderen Glaubenssystemen, merkt man, das ist vielleicht nicht so tragfähig, weil das Leben, so wie es ist, nicht kann auffangen oder erklären und so weiter. Und das führt uns noch gerade zur letzten Frage. Bin ich denn bereit und fähig, mit den Konsequenzen von meinem Glauben zu leben? Eben, materielles Weltbild. Ein neuer Mensch stirbt. Wir sagen am Grab, wir werden uns wiedersehen. Und das ist ein wichtiger Trost. Habe ich die Kraft, zu sagen, fertig ist fertig, gut. Und habe ich die Kraft, um in meinem eigenen Leben zu sagen, jetzt ist es vorbei, es bleibt nichts, schön ist es, fertig ist es. Halte ich das aus? Und wenn ich das nicht schaffe, dann müsste ich mich nach einem anderen Glaubenssystem umschauen, weil ich merke, ich kann es zwar nicht beweisen, aber es erweist sich als nicht tragfähig für mein Leben, in meinem Alltag. Bin ich fähig und bereit, mit den Konsequenzen von meinem Glauben zu leben? Ich habe gesagt, bei Moral empfinde ich eigentlich das säkulare Weltbild da einen unguten Kompromiss macht. Das Winterthur hat einer von meinen Jugendlichen, als ich Jugendpastor war, hat seine Maturaarbeit über Evolution geschrieben und ist an die Uni Zürich zum Professor für Evolutionstheorie. Und dann hat er ihm so ein paar Fragen gestellt und dann hat sich der Professor, nicht irgendjemand, sondern ein Professor, sich auf einen Standpunkt gestellt, ja, Materie ist Materie. Ob ein Mensch oder Weizenkorn, ist beides das Gleiche. Es ist eine Ansammlung von Molekülen. Und weil das nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, hat er gesagt, dir, aber Herr Professor, sag dir denn, wir essen ja Weizen. Dürften wir denn auch Menschen essen? Es ist ja das Gleiche. Und nachher ist es gerade eine peinliche Stille entstanden, weil der offensichtlich noch nie über das nachgedacht hat. Und dann, natürlich nicht, und das irgendwie zurückgezogen mit einem Wortgeschwurbel, aber hat eigentlich nicht begründen können, warum der Mensch, ein Tier, eine Pflanze und ein Stein etwas anderes ist und eine andere Behandlung verlangt. Dass man einen Stein auf malen und so Beton verarbeiten und ein Tier aber nicht. Und ein Mensch schon gar nicht, würde ich sagen. Okay, bin ich bereit und fähig, mit den Konsequenzen von meinem Glauben zu leben? Das sind vier ganz entscheidende Fragen. Und indem wir die stellen, können wir tatsächlich verschiedene Glaubenssysteme gegeneinander abwägen, nicht beweisen, aber abwägen, welches ist überzeugender. Und ich kann schon jetzt vorwegnehmen, also das christliche Glaubenssystem ist wirklich erstaunlich, wie es in sich geschlossen ist, auch wenn wir Gott nicht beweisen können. Aber wir schlüssig und das, was wir im Leben erfahren, nicht zu 100%, aber doch zu einem grossen Anteil übereinstimmt mit dem, was wir von unserem Glauben her erlauben. Wir haben Hilfsmittel, um mit dem Leben umzugehen. Und die Konsequenzen von meinem Glauben ist mega schön. Es ist nicht egoistisch, sondern es macht mich zu einem grosszügigeren Mensch, der anderen Menschen dient. Und ich finde Sinn im Leben und so weiter. Also, wir haben sehr gute Gründe, da dran zu bleiben. Ich habe gesagt, dass ich viel von Tim Keller habe. Und wer Englisch kann, dem würde ich sehr empfehlen, die Podcast-Serie Questioning Christianity. Das ist, es tut mir leid, dass ich es nicht so gut vortragen kann wie er. Das ist wirklich sehr schön zum Hören. Und einfach messerscharf argumentiert. Und er hat ein Buch geschrieben, Glaube wozu, wo ich so einiges daraus genommen habe. Ich finde, die Podcasts sind noch ein bisschen schärfer, weil es einfach auch eine Zeit knapper ist. Es ist wirklich cool auf den Punkt gebracht. Gut. Ja, es ist wieder mal eins von oben gewesen, wo man ein bisschen denken muss. Ich frage mich immer, ist das am Mittwoch oben möglich? Vielleicht finden wir noch mal eine bessere Form, weiß es nicht. Ich möchte gerne doch in eine kleine Gruppenzeit hineingehen. Und vielleicht können wir zuerst einfach noch einmal austauschen. Hilft uns das, dass alle Menschen glauben? Alle Menschen glauben. Und wie wir mit dem umgehen. Aber ich möchte es nicht einfach nachher auf einer philosophischen Ebene bleiben, sondern ich fände es schön, wenn wir miteinander Markus 9, die Verse, die angegeben sind, könnten lesen und über das nachdenken, was das bedeutet. Wer dort sieht, es geht im christlichen Glauben nicht um einen reinen Glauben, sondern Glauben ist irgendwie auch etwas Prozesshaftes, wo Jesus uns zu Hilfe kommt. Und das macht mir mega Mut. Und es wäre doch schön, wenn wir am Schluss mit Gebet könnten abschließen. Ich habe die Folie eingeblendet, da haben wir so ein bisschen Orientierung und hocken wir doch zusammen und schließe uns irgendeiner Gruppe an, wenn die eigene Gruppe gar nicht da ist. Und dann mache ich den Abschluss.